Ein Mensch ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester jenes Weges hinab, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Straßenseite an ihm vorbei. Ebenso kam auch ein Levit an den Ort. Als er ihn sah, ging er auf der anderen Straßenseite an ihm vorbei. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dorthin, und als er ihn sah, berührte es ihn tief. Und er ging zu ihm, verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf, setzte ihn auf sein Reittier und führte ihn in ein Wirtshaus und sorgte dort für ihn. Und am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Sorge für ihn. Und wenn du mehr brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme.
Ein herzliches Hallo. Schön an alle, die da sind, hier im Raum und da im digitalen Raum. Wir kommen heute zum zweiten Teil von dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter. Letzte Woche hatten wir damit schon angefangen. Und mir ist die Woche nochmal so durch den Kopf gegangen, dass diese Geschichte eigentlich eine enorme Wirkungsgeschichte hat, also enorme Wirkungen auf unseren, ja, in den letzten Jahrhunderten mit sich gebracht hatte. Nächstenliebe ist zu einer universellen Tugend geworden. 1888 gründete sich in Deutschland der Arbeiter-Samariter-Bund, eine Hilfsorganisation, die diesen Namen auch im Titel trägt. Es gibt im Angelsächsischen ein Gesetz, welches das Recht der Hilfeleistenden regelt. Und das heißt The Good Samaritan Law. Also auch, da steckt wieder Samariter drin. Um nur das, um ein paar, Wikipedia-haft ein paar Beispiele zu nennen. Doch wie sieht es heute aus? Heute ganz konkret. Welche Rolle spielt Nächstenliebe? In der Gesellschaft, in Kirche oder mal ganz konkret gefragt bei dir, in deinem Leben? Wir wollen heute uns weiter diesen Text anschauen und schauen, was er uns ganz persönlich zu sagen hat. Bevor wir das tun, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir für diese wunderbare Geschichte, die so viel über dich und dein Wesen sagt, die so viel sichtbar macht, wie du bist und wie du zu uns bist und wie dein Wesen ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns darin berührst, darin begegnest und dass wir uns erinnern, welchen Gott wir haben können und wie du bist. Amen. Wir konnten letzte Woche schon tief in das Innenleben von Jesus schauen. Jesus zeigt in dieser Geschichte die Tragik von menschlichen Zusammenlebens, gleich auf mehreren Ebenen. Das sind zum einen die Räuber, sehr wahrscheinlich stark verarmte Unterschicht, die sich nicht anders zu helfen wissen, als in die Räuberei zu gehen. Irgendwie müssen sie ja überleben. Und selbst Kleidung ist für sie schon eine sehr lohnenswerte Beute. Lohnenswert genug, um einen Raubüberfall zu begehen. Da ist das Opfer, der Ausgeraubte, halb tot, er kann nicht mal mehr um Hilfe rufen. Er liegt da und kann nur hoffen, dass irgendjemand hilft. In einer Gegend, wo nicht so oft Leute eigentlich vorbeikommen. Und da sind die Priester und der Levit, die bewusst vorbeigehen, vielleicht aus Feigheit, vielleicht aus Angst. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Vielleicht hatten sie noch im Hinterkopf, vielleicht sind die Räuber noch da. Vielleicht aus ihrem religiösen Denksystem heraus, wo das Berühren von Blut oder eventuell sogar auch Leichen ein Tabu war. Vielleicht aus Überheblichkeit, einem ausgeprägten Erwählungsbewusstsein, die Überzeugung, dass sie für diesen Ausgeraubten nicht zuständig sind. Und wenn man all diese Ebenen zusammenpackt, all diese Faktoren addiert, kommt dabei heraus, dass hier jemand zusammengeschlagen, verletzt, hilflos, kurz vor dem Sterben oder schon im Sterben liegt. Das ist die Tragik dieser Geschichte. Und Jesus drückt diese aus. Doch dabei bleibt es nicht stehen. Es gibt Hoffnung und zu der kommen wir heute. In unserem zweiten Abschnitt über den Text. Eine ganz allgemeine Beobachtung ist auch, dass sehr viel Bewegung in diesem Text ist. Also fast in jedem Satz ist mindestens sind ein oder zwei Bewegungsverben zu finden. Das ist sehr auffällig. Nachdem der Levit und der Priester vorbeigegangen waren, kommt jetzt ein Dritter, also noch mehr Bewegung. Es war eine sehr gefährliche Gegend, das hatte ich letztes Mal schon erzählt. Und dieser Samariter, wäre ja besonders gefährdet gewesen, auch von Räubern überfallen zu werden. Denn erstens mal ist er ein Fremder, er ist kein Einheimischer, spielt es keine Rolle, ob man den, wie es dem geht oder ob man den umbringt. Und interessant, er hat noch ein Reittier, das heißt sehr gute Beute. Also wenn jemand gefährdet gewesen wäre, auch von Räubern überfallen zu werden, dann doch diese dritte Person. Und es ist sehr auffällig, dass Jesus hier in dem Text auf einmal sehr weitschweifig wird, als er über diese dritte Person spricht. Aber erst nochmal ein paar kurze Hintergrundinformationen. Wer ist denn dieser Samariter? Dieser Typ ist jemand aus dem Nachbarvolk. Das waren ursprünglich auch mal Israeliten, aber durch verschiedene Umstände, Israel kam ja mal ins Exil und so weiter, war das ja so eine Art Mischvolk. Die waren auch jetzt in ihrer Religionsausübung nicht mehr ganz so klar wie die Juden nach ihrem Religionsverständnis ihren Glauben zu leben hatten. Sie haben eine andere heilige Stätte, sie hatten auch andere biblische Bücher, die sie gelesen haben. Und es gab sehr große, also diese Samaritaner, die Samariter waren eigentlich, nicht rechtgläubig genug. Sie waren nicht fromm genug. Es herrschte Feindschaft zwischen diesen beiden Völkergruppen. Und ausgerechnet, dieser Typ kommt vorbei, um zu helfen. Für den damaligen Hörer war es ganz klar, dass in so einer Beispielgeschichte drei verschiedene vorbeikommen müssen. Ne? Drei ist so eine bestimmte Zahl. War ganz klar, hier muss noch jemand Dritte kommen. Aber dass jetzt dieser Typ kommt, damit hätte niemand gerechnet. Vielleicht hätte man damit gerechnet, jetzt kommt irgendwie so ein Kleinbauer, so ein ganz normaler jemand aus der Unterschicht irgendwie vorbei. Und der hätte geholfen. So, das wäre vielleicht noch eine Spitze gegen die religiöse Oberschicht gewesen. Aber es kommt dieser Typ, dieser Samariter. Es kommt also ein Mann um die Ecke, der dem damaligen Hörer total stinkt. Die Hilfe kommt von einer Menschengruppe, die dir selber unsympathisch ist. Heute könnte man vielleicht das Gleichnis so erzählen, ist jetzt ein bisschen schwierig, ein paar Beispiele zu nennen, ich will auch niemandem zu nahe treten, aber vielleicht würde man sagen, der Sozialarbeiter läuft vorbei, die Grundschullehrerin läuft vorbei. Und dann kommt irgendwie der Vorstandschef aus einem Unternehmen der Rüstungsindustrie und der kommt mit seinem Sportwagen und steigt aus und der hilft vielleicht irgendwie. Oder das war ja ganz toll aus dem Heft beim letzten Mal. Da wurde ja, Lippi hatte das Heft gestaltet und da war ein Bild abgedruckt von einem Hertha BSC-Fan, wie er dem Ausgeraubten, nämlich jemand in einem Trikot von Union Berlin, auf dem Esel hilft und ihn verpflegt. Also diese Rivalität von den Berliner Fußballclubs, die trägt vielleicht ganz gut diese Spannung in diesem Text aus. Ja. Und da könnte man das Gleichnis vielleicht so erzählen, also der Ausgeraubte ist jemand im FC Union T-Shirt, Trikot, da kommt der Trainer vorbei von Union, der geht weiter, dann kommt Neven Subotic, ne, ein Spieler von Union vorbei, geht weiter und dann kommt ein Fan im Hertha BSC-Trikot und der steigt von seinem Fahrrad ab und der hilft. Okay, ihr könnt ja mal die Woche, wenn ihr ein paar freie Minuten habt, euch das immer mal für euch durchspielen. Ist eine sehr schöne Beschäftigung jedenfalls. Jedenfalls, es ist ganz klar, die Ecke kommt, also die Hilfe kommt aus einer Ecke, die dir stinkt, wo du es nicht erwartest. Vielleicht würdest du sogar lieber sterben, als dir von dieser Person helfen zu lassen. Kommen wir zum nächsten großen Punkt. Wo beginnt diese Hilfe? Der Satzbau hier ist sehr auffällig. Es gibt immer dieses Muster, es kommt jemand, geht vorbei. Kommt jemand, geht vorbei. Kommt jemand, geht nicht vorbei, sondern geht hin. Ja? Von dieser Auffälligkeit, dass bewusst die Straßenseite wechseln, da wo nur ein kleiner Trampelpfad ist, hatte ich ja letzte Woche schon erzählt. Und es ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, auf so einem kleinen Trampelpfad die Straßenseite zu wechseln. Aber das ist in dem Text irgendwie sehr auffällig formuliert. Der Dritte, der schaut nicht weg. Der wechselt nicht die Straßenseite, sondern er geht hin. Vers 34. Er durchbricht hier das Wegschauen. Er geht hin. Und es war natürlich nur möglich, weil er hinsah und berührt wurde. Als er ihn sah, jammerte es ihn. Der Samariter wurde tief berührt. Zuerst kommt also das Hingehen, das Hinschauen und das Mitfühlen. Da fängt die Hilfe an. Das Wort jammerte ihn bedeutet so viel wie, es ging ihm durch die Eingeweide. Ja, das war so der Bauch, die Eingeweide. Das war so ein bisschen der Ort, wo die Gefühle im damaligen Menschenbild gelagert waren. Man könnte es also heute sagen, man könnte heute ein bisschen mit dem Wort Erbarmen spielen. Man könnte es Erdarmen nennen, sozusagen. Es geht dir durch den Darm, durch die Eingeweiden. Es reißt dich so im tiefsten Inneren, dass es du kannst es nicht ignorieren. Oder vielleicht auch Erbarmen, Erdarmen, vielleicht steckt auch so ein bisschen das Wort arm drin. Ja, es ist irgendwie, es tut weh, arm zu sein, weil du mittellos bist, weil du einfach manche Dinge nicht tun kannst. Vielleicht nicht mehr die lebensnotwichtigen. Also Erbarmen, Erdarmen, es schlägt dir tief in dein Innerstes. Du erleidest etwas, was du nicht einfach ignorieren kannst. Und es ist interessant, weil es gibt Leute, die scheint gar nichts zu berühren. Die bleiben eiskalt. Das zeigt auch die Geschichte hier. Es gibt Leute, die sind vielleicht nur von ihrem eigenen Überleben zutiefst berührt. Wie kann das sein? Warum sind manche tief berührt und andere können eiskalt bleiben? Das ist ein Geheimnis. Beim Leben kommt es darauf an, berührt zu werden. Beim Lieben kommt es darauf an, berührt zu werden, mir die Lage des anderen bewusst zu machen. Und so eiskalte Aussagen wie, juckt mich nicht, interessiert mich nicht, das ist die Grundlage von Unterlassungen. Wie oft versagt mein Erbarmen, mein Erdarmen? Wie oft winden sich nicht meine tiefsten Eingeweide? Wahrscheinlich wird niemand am Ende seines Lebens sagen können, ich habe genügend geliebt. Du könntest vielleicht 5-mal, 10-mal, 50-mal mehr lieben. Wäre doch durchaus möglich. Aber ich habe so für mich überlegt, warum mache ich das nicht? Macht doch eigentlich keiner. Warum eigentlich? Der Samariter tut scheinbar nicht viel. Er benutzt Öl, das lindert die Schmerzen, er benutzt Wein, ja, das reinigt, er verbannt den Ausgeraubten, bringt ihn auf sein Reittier und wohlgemerkt bergauf, also wieder zurück nach Jerusalem, transportiert er ihn in eine Unterkunft. Ja, er bietet Geld und will auch wiederkommen. Dieser Samariter gibt scheinbar nicht sein ganzes Leben auf. Ist auch interessant. Wahrscheinlich ist er gerade auf einer Geschäftsreise. Diese unterbricht er kurz, aber dann zieht er auch weiter. Das heißt, Nächstenliebe muss nicht bedeuten, sich unglaublich aufzuopfern. Ja, ich glaube, in ein paar Gesprächen mit manchem Sozialarbeiter gibt es da auch sehr viel Frust, was das Thema Nächstenliebe betrifft. Aber der hier lässt sich im Entscheidenden unterbrechen. Er hilft und setzt dann sein Leben, seine Reise fort. Und die Frage ist, wenn ich mich fokussiere, wo muss ich mich in meinem Leben im Entscheidenden unterbrechen lassen? Wir finden hier auch eine besondere Formulierung im Text. Denn im griechischen Text steht hier nicht einfach nur sein Reittier, sondern, das ist reflexiv, sein Reittier für ihn. Das ist erstmal nicht auffällig, aber es ist eine sehr besonders starke sprachliche Formulierung dafür, dass das Reittier für ihn, für diesen Samariter gedacht ist. Das ist seins, darauf hat er einen Anspruch. Also der Besitz, das Besitzverhältnis wird total unterstrichen. Dieses Reittier war eigentlich für den Samariter vorgesehen. Es gehört ihm, er hat einen Anspruch darauf. Doch dieser Samariter gibt diesen Anspruch auf und lässt diesen Ausgeraubten, hebt er da drauf und nimmt sein, für sich sein Reittier, um dem anderen zu helfen. Nächstenliebe bedeutet also immer auch, meinen eigenen Anspruch, zumindest zeitweise, auf etwas ja, im Entscheidenden aufzugeben und es jemand anderen zur Verfügung zu stellen. Dann geht er in ein Wirtshaus. Ich weiß nicht, man denkt vielleicht erstmal an eine Kneipe oder eine Herberge, aber es ist gar nicht so leicht, das in ein Wort für heute zu packen, denn damalige Wirtshäuser in dem Sinne, wie wir sie heute kennen, im Sinne von Fremdenzimmer oder Gästebetrieb, das gab es damals nicht. Wirft übrigens auch ein ganz neues Licht auf die Weihnachtsgeschichte, aber da kommen wir in ein paar Monaten dazu. Eigentlich, wenn du irgendwo anders in der Fremde übernachtet hast, dann war das immer im Sinne von orientalischer Gastfreundschaft inbegriffen. Das heißt, es war private Gastfreundschaft, die war kostenlos. Ein Wirtshaus war dagegen ja, ein sehr besonderer, eigenartiger Ort. Vielleicht eher wie so ein Saloon im Wilden Westen. Ja, da konntest du Diebesware verhehlen, da konntest du alle möglichen Arten von Dienstleistungen bekommen. Die Krankenpflege gehörte eher nicht zu so einem Schuppen. Aber dieser Samaritaner, dieser Geschäftsmann wird hier sehr kreativ. Er überwindet die Kluft, er sagt, du, lieber Wirt, machst jetzt mal den Krankenpfleger. Das hätte er sich wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nie vorstellen können, dass er mal sowas machen soll. Und er gibt ihm 2 Denare, das ist ganz ordentlich. Das sind wahrscheinlich so zwischen 200 bis 400 €. Also das wird ihn überzeugt haben. Nächstenliebe bedeutet manchmal auch sehr kreativ zu sein. Und das wird im nächsten Punkt noch konkreter, dass Nächstenliebe auch bedeutet, kreativ zu sein im Sinne von, ja, meine eigenen Denkbarrieren zu überwinden. Denn damals, das ist auch ein bisschen so das fast Hinterhältige in der Frage, die der Schriftgelehrte dem Jesus stellt, wer ist denn jetzt mein Nächster, wem muss ich denn helfen, was muss ich genau tun, um in den Himmel zu kommen? Sehr taktierend. Aber damals war eigentlich Nächstenliebe immer nur auf die eigene Volksgemeinschaft gedacht. Also der Volksgenosse gehörte zur Soldatengemeinschaft und wenn es halt einer von dir war, hast du geholfen und wenn nicht, klar nicht. Also für den damaligen Hörer war das hier ein Schock, diese Geschichte. Aber eigentlich nichts Neues, weil im Alten Testament schon fordert Gott immer wieder, gerade auch sein Volk Israel, dazu heraus, ja, über die Volksgrenze hinaus zu denken, weil sie selbst mal in Ägypten auch als Fremdlinge gelebt haben. Nächstenliebe bedeutet also auch immer, über meinen Horizont hinaus zu blicken. Und vielleicht muss man heute nicht an Deutscher, Nichtdeutscher denken oder wie auch immer, aber denk einfach mal an dein Milieu oder an deinen Freundeskreis oder deine Peer Group, deine Bezugsgruppe, mit der du häufig in Kontakt bist, so deine kleine Family. Und denk mal, was es bedeuten kann, über diese Gruppe hinaus zu denken. Was ist mit den anderen? Wie kann ich denen entgegenkommen? Was bedeutet dann Nächstenliebe? Kommen wir noch zum letzten großen Punkt, ja, in meiner Predigt. Über das Liebenswerte. Die Frage für diese Erzählung war eingangs die Frage der Nächstenliebe. Und ich habe ein Zitat von C.S. Lewis mitgebracht, was sehr gut passt. Und das lese ich mal vor. In jedem von uns steckt etwas, was man natürlicherweise nicht lieben kann. Man kann keinem einen Vorwurf machen, der diesen Zug in uns nicht liebt. Nur das Liebenswerte kann man natürlicherweise lieben. Sonst könnten wir ebenso gut von den Leuten verlangen, dass sie verschimmeltes Brot oder den Lärm des Pressluftbohrers mögen. Man kann uns verzeihen, nachsichtig sein, uns trotzdem lieben, aus Nächstenliebe. Anders geht es nicht. Alle, die gute Eltern, Ehepartner oder Kinder haben, können sicher sein, dass sie zeitweise diese Liebe empfangen, dass sie geliebt werden, nicht weil sie liebenswert sind, sondern weil in denen, die sie lieben, die Liebe in Person wohnt. Über dieses Wörtchen halbtot hatte ich das letzte Mal schon auch erzählt. Das ist ein sehr seltenes Wort und es ist auffällig in diesem Text. Es springt den damaligen Hörer an. Es zeigt, der Zustand des Opfers ist vielleicht sogar, es ist nicht wert zu helfen. Ist eh schon fast tot. Oder ist er schon tot? Es schleicht sich das Gefühl ein, das wird nichts bringen. Wofür? Hier besteht kein Wert mehr, Liebe zu investieren. Und doch hilft der Samariter. Wir alle brauchen Nächstenliebe, anders geht es nicht. Liebendes Handeln ist also immer notwendig. Die Frage als Eintrittstor in diese Beispielerzählung stellt ein Schriftgelehrter. Und durch die bewusste Wahl des Weges wird klar, das könnte auch der alltägliche Weg von diesem Schriftgelehrten sein. Der hätte auch in Jericho leben können und vielleicht jeden Tag oder einmal die Woche nach Jerusalem laufen können. Jesus sagt damit, du könntest dieser Ausgeraubte sein. Es betrifft auch dich. Du könntest dieser Nicht-Liebenswerte sein. Du bist er. Du könntest dieser Halbtote sein. Dann würdest du dir ja vielleicht nicht fragen, okay, wer ist jetzt mein Nächster? In welchen Fällen muss ich mich darum kümmern? Und so weiter. Und Jesus zieht den Bogen eigentlich noch weiter. Er spricht zu uns allen. Wir sind diese Ausgeraubten. Wir sind ebenso in dieser passiven Situation, in dieser hilflosen Situation. Und Jesus kommt zu uns und möchte uns seine Liebe entgegenbringen. Er ist tief berührt von dir, von deinen Sorgen, von deinen Problemen, aber auch von den schönen Sachen, von dir als gesamter Mensch. Jesus geht nicht Straßenseite seitenwechselnd an dir vorbei, sondern geht bewusst zu dir hin. Er lindert deine Wunden, verbindet sie, reinigt sie. Wir finden hier das Wort Traumata für Wunden. Deine Verletzungen, er kümmert sich um dich. Er möchte dir zu einem vollständigen, lebenswerten Leben verhelfen. Wir als Kreuzberg-Projekt wünschen uns, dass diese Grundlage, dass das die Grundlage wird für unser Handeln, für Veränderung, diese Liebe von Jesus, dass wir auf das schauen, was Jesus für uns getan hat, dass dieses Erbarmen uns verändert, dass es auch uns zum Erbarmen bringt, dass es uns das Innere umwälzt, dass es uns erdarmt, so im damaligen Sinne, und dass wir so in unserer Liebe wachsen können, dass wir nicht sagen können, juckt mich nicht, mir egal, sondern dass wir verstehen, wie Jesus mit uns umgegangen ist, wie großzügig er uns gegenüber war, wie sehr er uns liebt. Und das ist eine wirklich ernstzunehmende Liebe. Das ist jetzt nicht nur eine gefühlsbeduselte Kuschnuldeckenliebe, die natürlich auch dazugehört, aber es ist auch noch eine sehr ernstzunehmende Liebe auch. Eine Liebe in all ihren Facetten. Und wenn wir lieben, dann können wir das in kleinen Stücken an andere weitergeben. Amen.